Eine neue Folge Rush to Glory. Wir checken die Challenge-Lineups vor dem 33. Spieltag. Wir, das sind diese Woche nicht Bench und ich, weil der Mann in der Top 50 der Rush-Bestenliste auf einmal anfängt, seine Lineups kurz vor Ende zu gatekeepen. Mit dabei dafür Tobi, aka Kickbase Guide. Und ich bin sehr gespannt, welche Lineups Tobi heute für uns mitgebracht hat. Tobi, was geht? Wie läuft Kickbase bei dir 2 Spieltage vor Saisonende?
Was geht? Ich find's geil, ich wusste nicht mal, dass ich der Ersatz bin, weil Bench hier seine Geheimnisse macht. Aber hey, I take it, ist kein Problem.
Ey, nein, Bench kommt wieder. Nächste Woche ist Bench wieder am Start. Bench ist auch heute am Start, aber wir dachten, wir machen nochmal eine Folge mit einem der Creator, um hier einfach ein bisschen andere Expertise mit reinzunehmen. War nur ein kleiner Seitenhieb gegen Bench,
oh, gut.
Aber der würde schon auch sein Lineups präsentieren für euch.
Ich check's. Aber ist schon krass, also ich sag dir ehrlich, jetzt... Ich habe auch im Podcast dann gehört, dass er ja gar nicht dann an der Gewinnbeteiligung dabei wäre. Aber okay. Es ist impressive. Also egal in welcher Konstellation, so weit da oben zu stehen, finde ich absolut verrückt. Auch hier die Jungs von Doppelpack haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon drüber geredet. Ich finde es absoluter Wahnsinn. Also GGs an alle, die da irgendetwas mit der Top 100 zu tun haben. Ich bin weit davon entfernt.
Bench ist gerade 42. Wäre auch in Anführungsstrichen nur noch ein Huni, aber ey, ist auch ein Huni und auf den Plätzen ganz oben gibt es natürlich schon dickes Geld. Also wer da am Ende die 1 zieht und das sieht gerade nach Big Ludwig aus, da raschelt schon ordentlich.
Ist Bench Single?
Ist Bench was?
Ist Bench Single?
Ob Bench Single ist? Nee, Bench hat eine Frau. Achso, Ding, jetzt check ich, weil du weißt so, ist nicht sein Account.
Ach so, nein. Ich meinte eher so, dann könnte er nächstes Jahr in sein Profil reinschreiben, so Hashtag 97 in Rush oder so, für den Weird Flex.
Flex. Für all die Kickbase-Girls da draußen.
So sieht's aus.
Ja, wäre auf jeden Fall funny.
Sehr geil. Mit was starten wir?
Mit was starten wir? Die heutige Episode heißt Gamble oder Pflichtaufstellung und ich würde dir, bevor wir in die Lineups reingehen, mal ein paar Spieler an den Kopf werfen für Spieltag 33 und du sagst mir erstmal, ist das ein Gamble, der explodieren kann oder sagst du, ey, safe, stell auf. Mhm. Nummer 1 wäre Brian Gruder.
Boah, Top-Matchup. Ich glaube, gegen Pauli geht da einiges. Kann man auf jeden Fall machen, muss man aufstellen.
Also Pflichtaufstellung, alles klar. Ja. Luca Waldschmidt, den haben nämlich Bench und Julia im Podcast sehr gehypt.
Ich finde den schon cool, aber ich würde Heidenheim nicht ganz unterschätzen. Also ich werde auch gleich nochmal da so ein bisschen in den Challenges drauf eingehen. Mhm. Aber der ist schon cool. Der macht es schon gut, paar Abschlüsse, kann man machen. Ich sage aber eher Gamble als Pflichtaufstellung.
Was sagst du zu Dennis Undav? Weil da wäre ich bei dem Gamble, weil das Matchup einfach ass ist. 5 Spiele nicht getroffen, ja. Du spielst gegen Leverkusen. Boah.
Und Leverkusen macht das unglaublich gut aktuell. Also ich habe weniger Schiss vor der Qualität von Undav als mehr von der Qualität von Leverkusen. Deswegen für mich auf jeden Fall auch eher Gamble.
Ja. Ciro Guirassy jetzt am Freitag gleich?
Gamble. Aber ich bin auch Certified Ciro Guirassy-Hater.
Also Zweifler. Ja, ich glaube auch. Gerade die Saison hat gezeigt, du weißt nie, was du bekommst. Wenn sie bei ihnen jetzt verletzt, das heißt, Elfmeter würden immerhin zurück zu ihm wandern. Dafür vielleicht ganz interessant. Aber wenn du am Ende des Tages nur mit 66 Minuten und 48 Punkten runtergehst, ist halt der Bruch perfekt. Jo. 2 habe ich noch für dich. André Kramaric.
Oh, Late-Game Kramaric. Sag ich, Must-Play. Muss man spielen.
Must-Play und Julian Brandt, letztes Heimspiel in Dortmund.
Nicht mal ein Gamble. Weg mit dem. Bin ich Brandt ist over.
Ey, ich bin sehr gespannt, was die Calls gegen Guirassy und Julian Brandt für dein Flutlicht-Freitag-Line-Up bedeuten. Yes, wollen wir gleich mal reingehen und gucken, mit wem du in den Freitag startest.
Jawohl. Ja, Guirassy, ich habe ihn mit drinne, auch hier als Certified Hater. Ich habe mir Folgendes bei der Flutlicht-Freitag gedacht. Grundlegend, wie du sagst, du hast eben schon angesprochen, Dortmund, letztes Heim-Matchup, das ist ja schon mal ein valid point, weil Dortmund zu Hause immer noch mal ein ganz anderes Gesicht zeigt als in Auswärtsspielen. Ich glaube aber trotzdem nicht unbedingt sonderlich stark an Dortmund, glaube aber noch weniger an Frankfurt. Bedeutet, ich finde das Dortmunder Mittelfeld super uninteressant, deswegen spiele ich auch ein 2-1-2, was ich ganz selten mal spiele. Und habe da einen Usun reingepackt, weil dem einfach extrem gut gefällt aktuell. Ich habe aber das Gefühl, man muss trotzdem mit der Dortmund-Offensive gehen, weil die Restverteidigung generell die Art und Weise, wie Frankfurt das aktuell verteidigt, halt wirklich eine Vollkatastrophe ist. Deswegen habe ich sowohl Bayer als auch Guirassy vorne drin. Mhm. Das war mir wichtig und dann wollte ich auffüllen. Ein Schlotterbeck hat leider nicht mehr reingepasst vom Budget her. Ich denke auch nicht, dass ein Kobel zu Null spielen wird, deswegen habe ich Zetterer drin, um ein bisschen Budget zu sparen, Reggiani, um Budget zu sparen und dann Riasson für die Ecken. Das ist meine Line-Up am Ende geworden.
Ich finde den Usun-Call mit Blick auf die Rohpunkte gerade in den letzten beiden Wochen schon sehr valide. Bin aber, glaube ich, wie die allermeisten gerade auch kranker Frankfurt-Zweifler, weil ich gar nicht weiß, wo du in dem Team irgendwo ein paar Punkte mitnehmen kannst. Dann auch in Dortmund, die jetzt Freiburg vor zwei Wochen Führung geklappt haben. Glaube ich, wird es echt schwer. Klar, Riera schon irgendwie mit zumindest einer ballbesitzaffinen Ausrichtung, aber bin sehr skeptisch. Und ich bin mit 5 Dortmunder gegangen und habe mir, muss einmal ganz kurz aufmachen, nur Zetterer hinten ins Tor gestellt, was natürlich einfach der günstigere Keeper-Pick von beiden ist. Gehen der Abwehr mit Reggiani als günstig und hatte da eigentlich noch vor noch Benzebaini drin, weil der halt dann Elfer bekommen hätte, wäre er auf dem Platz gewesen. Und Waldemar Anton daneben, weil da einfach die Rohpunkte kommen werden. Riasson muss halt irgendwie über Flanken gefährlich werden und irgendwo einen Assist mitnehmen. Kann auch passieren, klar. Ja. Aber bei Anton hast du halt so eine stabile Baseline. Mittelfeld. Deine Skepsis verstehe ich, aber ich gehe auf dieses letzte Brandspiel. Du sagst, der ist durch. Aber ich sage, der ist durch und verabschiedet sich wenigstens in aller Würde von den Dortmund-Fans. Und ich glaube, irgendwann bei seinem 300. Spiel oder sowas hat er so eine Einwechslung bekommen, ganz spät, ab der 90. Das wäre fatal, wenn er irgendwie gebracht wird. Also wenn er gebracht wird und auf der Bank sitzt, stelle ich natürlich auch nicht. Aber sollte er starten, gehe ich mit ihm rein. Hab daneben Sabitzer, den man, glaube ich, auch austauschen müsste, wenn vorne ein günstiger Spieler wie Inacio startet. Aber in der Spitze mit Gyrassi, ja, was sollst du machen? Ganz ehrlich, irgendeinen Stürmer musst du stellen.
Ja, habe ich mir auch gedacht. Und er ist ja mittlerweile auch nicht mehr so viel teurer als zum Beispiel jetzt Maxi Bayer.
Ja.
Ich habe einfach beide mit drin, weil ich das Gefühl habe, wenn hier tendenziell mehr Tore fallen, dann pro Dortmund. Einfach nur, weil Frankfurt so schlecht verteidigt. Also wie du eben schon gesagt hast, die Frankfurt-Kritik, die verstehe ich komplett. Deswegen habe ich auch nur Usun reingepackt, aber da einfach so ein bisschen dieses Scorer-Potenzial irgendwie abgrasen, weil ich da beim, wie gesagt, im Dortmunder Mittelfeld halt nicht so viel sehe.
Ich habe gerade einmal gecheckt, so ich fühle auch gerade wirklich gar keinen anderen Frankfurter, den man sich reinstellen könnte. Amenda, ehrlicherweise verhältnismäßig günstig mit 13,6, aber ehrlicherweise gehe ich dann auch lieber auf den Reggiani mit vermutlich den Siegpunkten am Ende des Tages. Also check schon, warum wir da beide deutlich schwarz-gelb eingefärbt sind für den Freitag.
Definitiv.
Wenn wir weiter in die Indeed-Challenge schauen, dann mussten wir da auf jeden Fall mit einem Frankfurt-Feldspieler gehen. Es standen 3 Stück zur Auswahl, Koch, Burkhardt und Brown. Für wen hast du dich entschieden?
Ich bin mit Brown gegangen. Und da du ihn als letztes genannt hast, wirst du ihn wahrscheinlich nicht haben. Also Burkhardt ist für mich direkt raus. Das würde überhaupt keinen Sinn machen gegen meiner Ansicht nach mit die stabilste Defensive der Liga mit Dortmund. Es muss Koch oder Brown sein. Ich habe auch überlegt und man könnte auch auf den Koch gehen, um da halt wahrscheinlich ein bisschen die Defensivaktion abzugrasen. Das macht auch mehr Sinn. Es hat bei mir einfach budgettechnisch nicht reingepasst, weil er irgendwie 3 Millionen mehr kostet als Nene Brown. Ich bin nur deswegen mit Brown gegangen. Ich würde am liebsten gar keinen nehmen, aber wie du das sagst, man muss ja einen nehmen. Und deswegen ist es Nene Brown am Ende bei mir geworden.
Ja, ich check, bei den 3 habe ich mir gedacht, die Baseline bei Koch ist die höchste. Ja, Brown kann halt irgendwo drunter liegen. Brown kann aber auch halt mit einem Scorer auf einmal bei 140 oder sowas stehen. Deswegen sind es auf jeden Fall die beiden und wer Burkhardt stellt, ist lost.
Ja, 100%. Es wurde das.
Ja, wen hast du außen rum gebaut?
Also mir war, es ist ja generell ein paar Youngsters drin. Was war U23?
Oder? U23, maximal 2 pro Club und auf jeden Fall auch nicht ganz so viel Budget.
Genau, und es gab so ein paar Positionen, wo man echt relativ limitiert war, zum Beispiel im Sturm. Deswegen, da habe ich direkt Aslani genommen. Ich finde das Matchup gegen Bremen in Ordnung. Und fand die anderen Stürmer einfach nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Dann mein Prunkstück, wo das meiste Geld reingeflossen ist, wo ich das meiste erwarte, ist mein Mittelfeld mit Diomande, mit Kaminski. Beide mit einem super Heim-Matchup und geilem Scoring-Potenzial, so ein bisschen die alles initiierenden Spieler in der Offensive von beiden Mannschaften. Die wollte ich auf jeden Fall drin haben und der Rest war mir ehrlicherweise relativ egal. Deswegen habe ich nur noch aufgefüllt mit einem Simpson Pusey von den Kölnern noch, um den zweiten Kölner hier reinzuwerfen. Macht auch immer sehr stabile Rohpunkte und dann wer das Budget ein bisschen mitgezählt hat, der wird wissen, dass hier Jonas Obig im Tor steht. Da werde ich mir auf jeden Fall noch die Pressekonferenz reinziehen. Company ist da ja gerade sehr offen, was die Torwartkommunikation angeht und callt eigentlich fast immer, wer am Wochenende startet. Sollte dann nichts zugesagt werden, werde ich noch ein bisschen umbauen und wie Mio Backhaus ins Tor packen.
Was muss heute Abend in der CL passieren, damit Obig im Tor steht? Also, wenn die in 90 Minuten rausfliegen, glaubst du, Neuer spielt?
Boah, das ist ein guter Call. Ich kann, also Bayern-Rotation in den letzten Wochen war eh wild. An dem Wochenende ist es auch ganz schwer zu kommen, weil eigentlich gibt es ja keinen Grund zu rotieren. Man hat zwar jetzt nicht so die mega lange Regenerationszeit, Aber nächste Woche ist ja nichts. Dann hat man das Spiel in der Woche drauf. Dann hat man nochmal eine Woche Pause bis zum Pokalfinale. Nochmal eine Woche Pause bis zum potenziellen Champions-League-Finale. Bei Obig ist es eh schwer zu callen. Ich glaube einfach, dass er jetzt so ein bisschen noch die Bundesliga-Spiele bekommen wird und man dabei Neuer kein Risiko gehen wird. Vor allem, wenn ein potenzielles Champions-League-Finale ansteht.
Ja, es muss einfach irgendein Reporter die wichtige Frage stellen.
Ja, ja, das denke ich mir auch, 100%.
Damit kommt, wenn die rausrückt. Ich glaube aber auch, dass Wolfsburg als Auswärtsspiel nochmal bei Obig sein könnte und dann letztes Heimspiel Neuer, weil du ja auch nicht weißt, was genau passiert, dass du da sagst, letztes Heimspiel bekommt er auf jeden Fall nochmal, gerade auch mit den Wochen, die da Pause sind. Ich habe es ein bisschen anders gebaut.
Ich glaube, hier geht man sehr weit auseinander, je nachdem, was man so als seinen Prunkstück-Player nimmt und dann da rumbaut.
Wir haben nur einen Spieler gleich, das ist Diomandé. Ich habe im Sturm Maxi Bayer genommen. Aslani wäre auch eine Möglichkeit, aber ehrlicherweise, ich finde beide sehr ähnlich. Also beide brauchen Scorer, um einen grünen Balken zu setzen. Beide werden häufig mal nach 60 Minuten ausgewechselt. Da ist einfach eine Frage, wer den glücklicheren Spieltag von beiden erwischt. Dann gehe ich mit Gruda, auch wenn er gerade noch ein Fragezeichen hat. Ich glaube ehrlicherweise, dass Gruda und Uedraogo reinrotieren werden nach dem Spiel gegen Leverkusen, wo du gerade offensiv schon auch wirklich dünn geblieben bist. Und hoffe mir, dass Leipzig einfach mit meinem Tandem da im Mittelfeld gegen St. Pauli zu Hause gute Punkte einfährt. Geh dann mit Matsima, weil er brutal günstig ist und auch Augsburg im Heimspiel gute Punkte gegen Gladbach machen kann. Und weil ich noch genug Budget hatte und mir den Gamble mit Obig dementsprechend nicht leisten musste, gehe ich mit Mio Backhaus, der dann der zweitgünstigste U23-Keeper ist. Und ich war krass überrascht, dass Kaminski einfach U23 ist.
Ich auch. So. Das war der, wo mich am meisten geschockt hatte, dass der noch so jung ist.
Gefühlt 10 Jahre Berufserfahrung, aber U23. Ja.
Naja. Geil. Ey, aber Matsima ist ein richtig guter Call. Den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Den will ich noch rausheben. Ja, den finde ich überragend. Cheap. Weil ich erwarte auch von Gladbach relativ wenig, deswegen fände ich Matsima ziemlich cool in der Challenge. Sehr, sehr guter Call.
Zu gewinnen gibt es signiertes Eintracht-Trikot, dann gibt es Tickets zum Frankfurt-Heimspiel und nochmal ein Plainness-Trikot ohne Unterschriften. Aber da sich eins zu snacken, wäre natürlich auch nicht verkehrt, gerade weil die Trikots diese Saison schon nicht verkehrt sind von der Eintracht.
Also ein signiertes Trikot, das ist für mich finanziell nicht in Wert zu stellen. Das finde ich übertrieben geil, das hätte ich vorher.
Ja, ist persönlich einfach, ist nice.
Ja, brutal.
Geil. Nachdem wir jetzt gerade zwei super unterschiedliche Lineups hatten, habe ich schon mal geluschert und weiß, dass wir in der Bundesliga auf jeden Fall in der Matchday-Challenge ein paar Überschnitte wieder drin haben. Mit wem gehst du rein, Tobi?
Ja, ich gehe erstmal mit 3-6-1 rein, was eine Formation ist, die ich recht selten picke. Gerade in den Challenges finde ich immer ganz geil, möglichst viele Stürmer zu stellen. Da fand ich es aber am Wochenende nicht so nice playable. Also zum Beispiel ein Romelu mit einem guten Matchup, wie du eben gesagt hast, immer 60 Minuten raus. Habe ich keinen Bock drauf. So, Dennis Undav, Katastrophen-Matchup. Dortmunder Stürmer für eine Challenge, wo ich komplett frei picken kann. Auch nicht so mein Vibe. Deswegen gehe ich, wie gesagt, in 3-6-1 rein mit Nicolas Jackson als mein einziger Stürmer. Natürlich, wie immer, dreimal Bayern. Das war für mich grundlegend erstmal die drei für mich gepickten Matchups waren Leipzig, Köln und Bayern. Das waren so meine drei Dinge, wo ich unbedingt drauf gehen wollte. Bei Köln in so einer Challenge, wo man maximal viel Budget hat, nehme ich einfach die zwei Besten mit Kaminski und Elmala, weil nominell gegen Heinheim dann natürlich ein bisschen was drin sein sollte im Mittelfeld. Ulis ist dann mein zweiter Bayern-Spieler im Mittelfeld. Dann gehe ich noch auf drei weitere Individual-Performer. Das fand ich im 3-6-1 eigentlich ganz geil. Mit einem Claude Maurice Heimspiel gegen Gladbach, mit einem Amiri gegen Union Berlin und mit einem Diomandé gegen St. Pauli. Den haben wir jetzt in fast allen Challenges drin gehabt, aber der ist auch einfach so geil. Also den kannst du wirklich immer und überall stellen. Und mein dritter Bayern-Spieler ist dann Ito in der Verteidigung, weil er mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit spielen wird. Dann habe ich noch Posch, um nochmal auf das Mainzer Matchup zu gehen, weil ich die Likelihood, dass sie das gegen Union zu Null spielen, relativ groß finde. Mein zweiter Leipziger mit Lükeber, der normalerweise wieder starten sollte. Und im Tor reiner Budget-Pick gehe ich mit Marc Flecken. Ich hätte sehr, 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 sehr gerne Van de Voort gehabt, aber da fehlen mir 600.000 für.
Im Tor hatte ich auch, glaube ich, so 9 Millionen und musste auch irgendwie dann gamblen, auf wen ich gehe. Wo du irgendwie viele Aktionen sich so zu Null-Boni siehst. Ich habe dann bei mir geguckt, was die alle im Hinspiel gemacht haben. Und da war Flecken, glaube ich, bei einer 4-1-Niederlage bei so 60 Punkten. Und ich habe mich dann am Ende des Tages für Ramay entschieden, der gegen Köln im Hinspiel wilde 200 gemacht hat einfach.
Das war, glaube ich, das erste Rückrundenspiel. Weil ich hatte im Winter hatte ich gecallt, dass Ramay der schlechteste Keeper ist, den man sich kaufen kann.
Das Spiel nach der Pause auf jeden Fall, 16. Spieltag.
Und dann droppt er da eine 200 und die Leute sind loco im Chat gegangen, Alter.
Ey, einfach einer deiner Calls, einfach reverse wieder.
Ja, wirklich so. Ey, aber by the way, ich wollte noch eine Sache sagen, bevor du dein Team raushaust.
Ja.
Letztes Mal hast du mich hier eingeleitet mit, ich habe so lange gewartet, bis der Guido-Fluch überwunden ist. Und dann war ich hier dabei und an dem Wochenende hat Rocco Reitz minus 126 gemacht. Wollte ich nur kurz gedroppt haben, das war hart.
Stimmt, das war ein übler Tag, Mann.
Das ist furchtbar.
Das heißt, alle draußen auf keinen Fall 3-6 einstellen, alle da draußen auf keinen Fall auf die Kölner gehen.
anscheinend ja.
Ja, nice. Ey, ich bin aber auch 3-6-1 gegangen. Ich normalerweise immer 3-4-3, immer Stürmer maximieren.
Genau.
Bin aber diesmal ähnlich wie du drin und wir haben mit Jackson, mit Diomondé, mit Amiri und mit Posch vier Spieler gleich aufgestellt. Okay. Außenrum gehe ich auch anders. Meine Go-To-Teams waren natürlich die Bayern in Wolfsburg. Dann habe ich Leipzig zu Hause gegen St. Pauli. Habe noch zwei Spieler von den Mainzern drin mit Amiri und Posch und fülle auf mit Ramay im Tor, wie schon angesprochen, mit Schlotterbeck, der hoffentlich gute Rohpunkte gegen Frankfurt mitnimmt, mit Kramaric im Mittelfeld und das war's. Also ich habe 3-6-1, Ramay, dann Minjay, Posch und Schlotterbeck, Goretzka, Kramaric, Amiri, Gruda, der ein Gamble sein dürfte, Baumgartner und Diomondé und vorne drin Nicolas Jackson.
Finde ich auch saustark. Ich glaube, Schlotterbeck könnte ein bisschen der Budget-Killer sein, weil 40 Millionen ist schon tough viel, aber ansonsten finde ich es 10 von 10.
Ja, ich habe auch noch 4,4 Millionen über und hätte ehrlicherweise auch noch einen teureren Keeper nehmen können als Ramay. Schlotti, glaube ich, macht einfach schon ganz vernünftige Rohpunkte und grüner Balken ist dann drin. Und ich wusste auch nicht, wo ich gerade das ganze Geld sonst hätte reinpacken sollen. Klar, man kann überlegen, noch einen Olise für einen Goretzka reinzubauen oder insgesamt bei Bayern auf andere Jungs zu setzen. Aber die drei sehe ich halt sehr safe. Bei den anderen weiß ich es nicht. Olise macht zwar auch von der Bank seine 200. Aber Sonntagnachmittag weiß ich einfach nicht, wer da irgendwie am Start ist und dann lieber mit den Jungs gehen, wo ich glaube, die auf jeden Fall mal 70, 80 Minuten plus bekommen.
100%. Allein wenn die wieder diese Halbzeitwechsel machen. Ich meine, letzte Woche hat er, wie du sagst, irgendwie 290 gedroppt, aber das ist ja nicht die Norm. Also er hat auch in einer Halbzeit viel Potenzial, aber 60 Millionen ist auch viel Geld. Deswegen checke ich, dass man da lieber mit den safen Jungs geht.
Ja, wenn die Bayern jetzt in 90 Minuten heute Abend Paris rasieren, dann würde ich mir nochmal überlegen, Olise reinzupacken, weil er dann fit ist, frisch ist, die von dir angesprochene Pause kommt. Wenn die aber in 120 das Ding gewinnen verlieren,
das macht
dann auf keinen Fall. So, wenn die halt 120 in den Knochen haben, dann werden die Jungs da vorne bestimmt wieder geschont.
Absolut, bin ich voll dabei. Das Spiel heute Abend ist nochmal sehr, sehr noteworthy, beziehungsweise für die Bayern-Aufstellung auf jeden Fall.
Yes, ich bin gespannt. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, ob ihr Stürmer diese Woche auch umgangen habt. So würde es mich mal interessieren, ob das 3-6-1 diese Woche die Meta ist. Und ansonsten gerne eure Matchups droppen, ob ihr Heidenheim vorne seht, ob ihr eventuell nochmal eine ganz andere Mannschaft seht, ob Augsburg Go-To-Team ist mit 3 Picks. Wir wissen es nicht, aber sind auf jeden Fall gespannt auf eure Meinung und gehen damit in die verbleibende Liga. Zweite Liga, wen stellst du?
Ich muss erst mal sagen, also zweite Liga, ich habe eben noch mal so kurz ein bisschen gerecapt, was ich dieses Jahr in der zweiten Liga aufgestellt habe. Und ich glaube, ich bin Net Profit mit minus Skill Points rausgegangen.
Damn.
Also es ist definitiv nicht meine Liga. Ich habe es nie geschafft, irgendwie so Top 1, Top 5, Top 10% zu kommen. Bin meistens gefühlt entweder Top 50 oder Top 100. Also echt nicht wirklich meine Liga, muss ich ganz ehrlich gestehen. Deswegen fällt es mir auch wahnsinnig schwer und ich hatte auch das Gefühl, ich bin halt immer, logischerweise in der Bundesliga, kannst du super geil Matchup-basiert aufstellen. Du guckst dir die Matchups an und dann weißt du schon grob, okay, ich gehe mit den Dreier-Stacks in den rein, in den rein, in den rein. Und in der zweiten Liga musst du extrem gut die Form erkennen. Und da ich nicht so viel zweite Liga live verfolge, merke ich voll oft, dass ich da extrem hinten ranhänge. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was du da aufgestellt hast, wie weit wir da auseinandergehen. Da habe ich wieder ein 3-4-3, was ich auch sehr gerne meistens in der zweiten Liga wähle. Ich habe mir erstmal gedacht, Kiel jetzt dreimal in Folge zu null gespielt. Deswegen gehe ich mit Setz und mit Weiner im Tor, um da schon mal zwei Kieler Aktien zu covern.
Dann Setz schießt auch Elfer.
Oh, das wusste ich nicht mal. Das ist krass.
Das ist natürlich ein guter.
Guck mal hier. Dann. Ja, direkt die News. Ja, siehst du mal, das habe ich gewusst. dann gefällt mir Dynamo Dresden aktuell sehr gut. Deswegen nehme ich Keller, der den geilsten Arc gemacht hat, als er da hingewechselt ist im Sommer und im Winter und irgendwie dann drei Tore in Folge gemacht hat. Safe. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und Bobsien von der Mainzer Leihgabe, den finde ich auch richtig cool. Der macht mir auch richtig Laune. Deswegen habe ich die beiden Dresdner mit drin. Dann reiner Budget-Filler mit Bockhorn in der Verteidigung. Der hat wirklich überhaupt keinen Mehrwert. Der ist einfach nur da, weil ich kein Geld mehr über hatte. Denn ich wollte ein paar andere Jungs noch mit drin haben. Ich gehe auf die Schalke-Euphorie, auch wenn sie schon safe aufgestiegen sind. In Auschich kann und muss man immer stellen. Genauso wie in Silla, solange Dzeko halt noch nicht ready ist für die Startelf. Deswegen habe ich die beiden mit drin. Ein Brekalo, von dem ich einfach persönlich sehr viel halte. Den hatte ich letztes Mal auch aufgestellt. Dann hatte ich ihn irgendwann auch mal mit der roten Karte aufgestellt und so. Aber steckst du nicht drin. Wenn er so ein ganz normales Spiel macht, dann sollte der auch ganz cool sein. Und die drei verbleibenden Mittelfeldspieler sind dann einmal Petkov, der jetzt am Wochenende richtig geil gegen Paderborn war.
Ja.
Bilbilla einfach nur, weil er, finde ich, sehr günstig ist für ein krasses Ausrasterpotenzial, auch wenn Paderborn jetzt nicht so beständig ist, was die.
Aber sie müssen gewinnen gegen Karlsruhe. Also exakt. Wenn sie oben dranbleiben wollen,
Spiel muss ist da halt sau wichtig passieren. Und ja. Ich meine, wenn jemand in der Lage ist, in einem Spiel 4 Tore zu machen, dann wird er auch irgendwann in der Lage sein, wieder zu treffen. Deswegen habe ich ihn wieder mit reingepackt. Und dann noch Tuhumcu. Ich finde das Matchup nicht bad. Nochmal mit einem Kieler. Magdeburg jetzt auch nicht wirklich überzeugend gewesen. Und mir gefällt Tuhumcu. Der hat mir bei Hoffenheim schon sehr gut gefallen. Ich nehme sehr, sehr häufig Leihgaben aus der Bundesliga, weil ich die halt einfach besser kenne.
Ja.
Und deswegen, er komplettiert hier meinen dritten Kieler, was irgendwie auch ein bisschen risky ist, aber auf irgendwas muss man ja gamblen.
Ja, hat auf jeden Fall Scorer-Potenzial und ich finde auch in der zweiten Liga bei den engeren Matchups auch sehr valide zu sagen, ey, man streut einfach ein bisschen mehr, man geht auf die vermeintlichen Starspieler der Mannschaften und holt sich eben da die Punkte. Ich bin Schalke ein bisschen skeptisch, weil...
Ich check das. So ich check das.
Ibiza... Wie du siehst, ey, die chillen alle auf irgendeiner Yacht am Mittwoch oder sowas und lassen sich's gut gehen und zocken dann am Samstagabend Topspiel gegen Nürnberg. Für Nürnberg geht's um gar nichts mehr, also musst du auch nicht die Angst haben, dass du da irgendwo oben oder unten was mit entscheidest. Ich kann mir schon vorstellen, dass da ein bisschen Zug rausgenommen wird, eventuell ein, zwei Jungs rausrotieren. Ja. Deswegen ist mir das ein Ticken zu heiß, aber klar, Schalke als Meister auch sehr, sehr stellenswert. Deswegen nachvollziehbar, aber ich bleibe skeptisch und habe keinen Schalke reingepackt, bin aber auch im 3-4-3 drin und habe mich, nachdem ich schon auch oft auf Starspieler gegangen bin, diesmal wieder für Teamstacks entschieden und gehe mit 3-mal Darmstadt gegen Münster, gehe mit 3-mal Elversberg gegen Düsseldorf, gehe mit 3-mal Dresden gegen, lass mich kurz checken, in Braunschweig und gehe dann mit 2 Starspielern, Bilbia, den du auch gepickt hast, der halt einfach mal 4 Buden machen kann und auch gerne darf gegen Karlsruhe. Und mit Taibi, der bei Hannover, was offensiv sehr selten ist, eigentlich immer 90 macht. Ein stabiler grüner Balken kann da auf jeden Fall kommen. Ich erwarte keinen 200er, aber eben einfach eine gute Baseline wieder. Gehe im 3-4-3 rein, habe im Tor Schreiber, habe in der Abwehr Lopez, weil mein Budget ehrlicherweise nicht für einen Innenverteidiger von Darmstadt gereicht hat. Gehe mit Maxi Rohr und mit Friedrich Müller. Wenn da Pauli spielen sollte, muss ich nochmal upgraden. Der war mit 900k einfach sehr, sehr günstig, ist also mein Bockhorn. Und gehe im Mittelfeld dann mit Marco Richter, weil der Standards tritt bei Braunschweig, sage ich schon, bei den Lieden aus Darmstadt. Gehe mit Petkoff, Bilbia und Taibi, wie angesprochen, und vorne drin mit Littberg, Mokwa und Bobzin. Bobzin, muss ich sagen, ist mit 10 Millionen schon sehr, sehr teuer für einen Dresdner.
Ja,
aber glaube, worth it. Und Mokwa ist wieder ein Budget-Pick, wo ich sagen muss, 2,7 Millionen für einen Elversberger in Düsseldorf ist sehr ordentlich. Aber trotzdem wird der, wenn man auf die Punkte guckt, auf keinen Fall ausrasten. Mit einer Bude macht er einen grünen Balken, sonst aber auch nicht.
Check ich komplett. Na, geil. Wenn es einen Captaincy-Pick gäbe, wen würdest du nehmen?
In dem Team jetzt gerade, wenn ich Risiko gehe, sage ich Bilbia, weil der natürlich explodieren kann, explodieren muss.
Imagine, er macht dann die 4. Boah,
das so wäre schöne krass,
800er wäre insane.
Imagine, er macht die 34 und dann ist es halt ein richtig wasted Captain's Pick. Ehrlicherweise muss man, glaube ich, schon sicherer gehen und dann würde ich sagen, ist das Petkoff.
Ja, ich check, wahrscheinlich also Petkoff. Also Elversberg, da geht es halt um so viel. Ne? Ich meine, da also... Man kriegt hier, ich komme ja aus dem Saarland, man kriegt hier nichts mit, weil Elversberg ist so winzig. Das ist ja, wenn du irgendwie in einer Großstadt bist, dann schwappt das da durch die ganze Region. Man kriegt hier nichts mit, dass man potenziell vor einem Bundesliga-Aufstieg steht. Aber ich glaube trotzdem, dass die vereinsintern da echt viel Feuer gerade haben und deswegen ein Petkoff check ich sehr.
Ja. Würde
ich
glaube ich auch tatsächlich auch. Arbeit machen. Ja. Machen
auf jeden
gute
Fall.
Arbeit. So.
Auf jeden Fall.
Wie ist allgemein, du als Saarländer, fühlst du Elversberg in der Bundesliga oder sagst du, ist zu klein, ist zu viel Dorf?
Ich fände das super. Also, ich würde zum Beispiel Saarbrücken überhaupt nicht fühlen, aber ich habe auch schon öfter gesagt, dass ich Saarbrücken nicht mag. Weder die Stadt noch den Fußballverein. Okay. Elversberg ist cool, die machen da einfach so als Dorfverein gute Arbeit, haben eine richtig geile Scouting-Abteilung, auch sehr, sehr viel datenbasiertes Scouting, die machen einfach einen super geilen Job. Und trotz Abgängen wie in Aslani etc. schaffen sie, oder in Ebnotale zur Eintracht, schaffen die es immer wieder, geile Leute zu holen. Und ich fände es super. Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass es funktionieren würde, weil da einfach die Power hinten dran nicht so ganz da ist. Aber für ein Jahr einen saarländischen Verein in der Bundesliga zu haben, in meiner Lebenszeit, würde ich sofort nehmen. Wäre super.
Ey, das wäre schon geil für dich.
Auf
einfach dann
Fall.
Halt mal entspannt jede zweite Woche so ein Elversberg-Spiel mitnehmen und Bulli gucken, ist schon nicht verkehrt. Ich glaube auch, dass es hart verdient wäre, weil du schon angesprochen hast, die Arbeit ist brutal gut. Ich weiß nicht, ob das ohne Bog auch im nächsten Jahr weiter genau so gut weitergetragen und geführt wird. Ehrlicherweise muss man aber sagen, dass sie jetzt so viele Abgänge so oft so gut aufgefangen haben und, glaube ich, auch den Leihspielern dann so eine klare Vision und Idee aufzeigen können, dass ich sportlich mehr als verdient fände und dementsprechend auch sage, ganz ehrlich, wenn es die großen Mannschaften wie Düsseldorf, wie Bochum, wie Hannover am Ende des Tages nicht hinbekommen sollten, ist es auch nicht verdient und dann soll Elversberg einfach eine geile Zeit haben in der Bundesliga. Und eventuell tauscht du ja gerade auch ein Dorf gegen Dorf, wenn Heidenheim runtergeht, dann ist ja auch alles
beim Alten. Aber da ist tatsächlich Heidenheim gefühlt fast schon Big-Verein gegenüber Elversberg. Das ist wirklich krass. Ich war vor einem Jahr noch im Stadion, da konntest du Tickets nicht online kaufen und musstest die vor Ort am Schalter kaufen. So klein ist der Scheiß. Das ist wirklich verrückt. Also ich würde es trotzdem sofort nehmen. Ich fände es richtig geil, aber es ist schon von den Ausmaßen her, ist es echt wild.
Ja, ey, let's see, wie es am Ende für Elversberg ausgehen wird und let's see, wie unsere Challenge-Teams performen. Wenn du nichts mehr hast, sind wir, glaube ich, für die Folge good to go und ich hoffe, dass wir beide ordentlich Skillpunkte mitnehmen am 33. Spieltag.
Das hau ich auch nochmal. Wo bist du im Rank? Ich hab's gerade nicht mehr im Kopf.
Ich hatte hier einen Favoriten drin. Ich bin wieder in der Top 100. Ich bin jetzt, glaube ich, auf Rang 96 gerade. Hab letzten Wochen aber auch gut federn lassen. Ja, kommt aber auch über die Frequenz, glaube ich, einfach. Wenn du halt alle Challenges mitnimmst, ist über das aktuelle Punktesystem natürlich das Allerwichtigste zu sagen, ihr müsst alle Challenges spielen, ihr müsst oft spielen, 100%. Weil sonst kriegst du einfach nicht die nötigen Punkte über alle Ligen. Ich habe jetzt auch gespielte Challenges 148. Also wenn du halt da auf dein Profil guckst, werden das wahrscheinlich keine 148 sein. Und da hat man einfach schon eine ganz andere Ausgangslage.
Okay. Ja, ich muss mal nachgucken. Habe ich tatsächlich noch nie geschaut. Aber
ja, du kannst, wenn du oben auf dein Profil klickst, geht dann das Factsheet auf und dann stehen da die gesamten Challenges, dann stehen da die Skillpunkte, die durchschnittlichen Skillpunkte. Da bin ich bei 64. Wenn du im Schnitt mehr holst, dann bist du auf jeden Fall der bessere Challenge-Spieler auch.
Ich habe auf jeden Fall mehr. Ja. Ich habe tatsächlich auch 132 Challenges gespielt. Ich weiß nicht, das letzte halbe Jahr habe ich keine verpasst. Aber doch einmal Google Pixel Frauen Bundesliga Midweek, weil ich nie gerallt habe, wenn die englische Woche hatten. Die habe ich fast nie gespielt. Und am Anfang habe ich das auch nie gecheckt, dass es auch unter der Woche Spieltage gibt, die halt nicht Bundesliga oder zweite Liga sind. Deswegen, da fehlen halt schon ein paar. Und ich habe 41 durchschnittliche Skillpoints.
Ja, hey, immerhin positiv.
Immerhin. Ja. In der zweiten Liga wären es keine 41.
Ja, nein, machst du nix. Zieh den Schnitt runter. Ihr könnt gerne mal alle Zuschauer reinschreiben, wo euer Skillpunkt
wirklich Schnitt sehr, sehr liegt, gerne.
Weil das ist natürlich das deutlich besser vergleichbare Tool. So, also Skillpunkte an sich gehen über Frequenz, aber der Schnitt, der lügt nicht.
Da würde mich auch mega interessieren. Also das ist immer so Kommentar-Baiting, aber ich finde es wirklich interessant. Schreib es mal wirklich gerne rein, würde mich ehrlich interessieren. Die gespielten Challenges und die Durchschnittspunkte.
Yes, ich bin gespannt. Wir sehen und hören uns nächste Woche. Tobi, hat mich sehr gefreut, hat mir wieder Spaß gemacht.
Mich auch, danke.
Bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.